Ich bin noch richtig aufgeregt, positiv. Also jetzt nicht ängstlich aufgeregt, sondern so, weißt du, wir Jugendlichen, wir sagen, wie ich bin pumped. Ja, ich bin richtig pumped. Ich bin voll, ich hab Bock. So, das beschreibt es am besten. Wir hatten nämlich am Sonntag Motion Bielefeld. Ja, Motion Bielefeld ist die junge Erwachsenenarbeit hier der FCG Bielefeld. Und wir hatten einen Abend, wo über 70 Leute gekommen sind. Wir haben Lobpreis gehabt, wir haben eine gute Predigt gehört. Wir hatten einen Abend, wo ich sagen kann, ey, ich glaube, da sind wir alle gegangen und konnten irgendwas mitnehmen. Und zu sehen, irgendwie, wie das eigene Team so einen Abend gestaltet und wie dann auch irgendwie eine Predigt ankommt, die man selber predigen durfte, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und mit diesem Feeling wusste ich, nächsten Sonntag gibt's eine zweite Predigt, dann darf ich im Sonntagsgottesdienst predigen. Ich nehme den Schwung einfach mit und dann schauen wir, was passiert. Ja, wir schauen, was passiert. Und ich nehme mir also den Bibeltext für heute und ich lese ihn mir durch. Und ich glaube, an dieser Stelle zu sagen, dass das, was mir passiert ist, das kennt jeder. Das kennt jeder, ja. Und zwar, du sitzt, du liest den Bibelvers und du merkst, es klickt halt so gar nicht. Also, ich glaube schon, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist und auch regelmäßig Bibel liest, dass du immer wieder auf Verse kommst, wo du dir so denkst, ja gut, was soll mir das jetzt sagen? Schon 20 Mal gelesen, vielleicht irgendwas überlesen. Oder ich lese es zum ersten Mal, ja, Offenbarung, und ich verstehe kein Wort. Ich denke mir, oh, was ist denn hier los? Es klickt einfach nicht. Und es ist aber das lebendige Wort. Es ist das Wort Gottes. Ja, wir glauben, dass es Kraft hat, dass es heute noch spricht. Und es klickt einfach nicht. Das ist schon mies. Und wenn du dann noch darüber predigen musst, dann macht es das Ganze nicht einfacher, ja? Und ich habe also, ich kann gar nicht sagen, dass ich gesucht und gegraben habe. Ich habe gedacht, oh Mann, ey, wie komme ich aus dieser Nummer heraus? Und dann, so im Nachdenken, kam ich da auf eine Sache. Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn das Wort für die Predigt ist, dann bin ich immer gespannt. Und zwar Krippe, ja, die Futterkrippe. Also ich lese einen Bibeltext über den Messias, der angekündigt wird, die Engel, Hirten, Maria und Josef, Jungfrauengeburt, beste Botschaft, hab keine Angst, und ich hab nur die Krippe im Kopf. Ja, habe ich mir gedacht. Woran liegt's? Ich meine, Krippe, ja, wenn du rausgehst in die Stadt und du fragst, was oder woran denkst du, wenn du Heiligabend hörst? Das ist wahrscheinlich die Krippe mit dem Ochsen und dem Esel, ja, und dem Stall, eines der Top 3 Dinge, die sofort genannt werden. Ja, und warum Ochsen und Esel genannt wird, verstehe ich nicht, weil zum Beispiel in der Überlieferung von Lukas, da steht nichts von Tieren, aber Ochs und Esel sind gut und präsent auf jeder Karte, waren also dabei. Der Stall, gut, sie haben an der Gaststätte geklopft, war kein Platz, sie mussten in den Stall gehen. Und dann natürlich die wahrscheinlich berühmteste, ja, wenn nicht sogar die weltberühmteste, einzigartigste, beste Futterkrippe, die es je auf dieser ganzen Erde gegeben hat. So einzigartig, dass ich gelesen habe, dass Kirchen jedes Jahr neu eine Krippe bauen lassen für ihren Weihnachtsgottesdienste. Jedes Jahr gibt's eine neue, schöne Krippe aus Holz, größer, besser, weiter, vielleicht irgendwann mit einem Elektromotor, man weiß es nicht, aber die Krippe wird immer neu gebaut. Und darüber hinaus habe ich sogar gelesen, warum auch immer, dass es, ich weiß nicht woher, okay, aber dass es Kirchen gibt, die sogar empfehlen, hey, knie dich doch mal aus Zeichen auch vor der Krippe nieder und bete zu Jesus und so. Und ich dachte so, Mann, die Krippe ist aber, die hat aber schon Aufsehen erregt, auch so ein Stück weit. Als ich mir dann diesen Bibeltext genauer anguckte und immer noch dieses Wort Futterkrippe im Kopf hatte, ist mir aber schnell, ganz, ganz schnell eine Sache klar geworden. Und zwar, wenn wir nur bei der Futterkrippe stehen bleiben, nur beim Ochsen und Esel, wenn Weihnachten nur der schöne Stall ist und das Krippenspiel, was gut aussieht, dann sind wir wie ein Hund. Und zwar, wir zeigen, hey, da ist dein Leckerli, aber der Hund guckt nur auf den Finger und nicht, wo das Leckerli liegt. Wenn wir mit unseren Weihnachtstraditionen nur bei der Deko, bei dem familienschönen Fest oder bei der schön gestalteten Futterkrippe stehen bleiben, dann sind wir wie der Hund. Wir schauen auf die Krippe und nicht auf das, was drin ist. Und ich lehne mich heute Morgen aus dem Fenster mit folgendem Satz. Ich glaube, dass die Futterkrippe ein Wegweiser, ein Fingerzeig auf das Wesen Gottes ist. Kein Amen, das ist nicht schlimm. Warte. Ich glaube, dass die Futterkrippe ein Fingerzeig auf das Wesen Gottes ist. Ja, 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 ja. Und bevor wir darauf einsteigen, möchte ich mir ganz bewusst die Zeit nehmen, Lukas 2, 8 bis 20 für euch vorzulesen. Für euch vorzulesen, ja. Es gibt keinen Text oben, ihr könnt gerne eure Bibel rausnehmen, aber ich möchte interaktives Lesen. Ich möchte, dass du zuhörst. Ich möchte, dass du das, was in der Geschichte dir aufploppt, dass du das nimmst, dass du dich so ein bisschen in die Geschichte reinbegibst. Ich möchte, dass du einfach mal der Weihnachtsgeschichte bewusst zuhörst und interaktiv mit in diese Geschichte hineingehst. Lukas 2, die Verse 8 bis 20. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und es liegt in einer Futterkrippe. Mit einmal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, hey, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Gott, ich bete wirklich, dass dein Wort heute Frucht trägt. Ich bete, dass wir einen neuen Blick bekommen auf die Weihnachtsgeschichte. Ich bitte, dass wir einen neuen Blick darauf bekommen, wer du bist, was dein Wesen ist. Ich danke dir, Jesus, dass du ins Kreuz gegangen bist und dass dein Ziel und dein Evangelium so klar ist. Gott, ja, zeig uns das heute neu, was das alles beinhaltet, warum du gekommen bist, wie du gekommen bist. Und Gott, lass es ganz persönlich werden für jeden Einzelnen. Amen. 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 Wir haben also wieder mal so ein ganz, ganz klassisches Geschichtsereignis, ja, in der Bibel. Also es ist eigentlich aufgebaut, so wie man es auch immer sieht. So die Hirten, die sind außerhalb der Stadt, die machen ihr Nachtlager, die haben ihre Herde und sie passen auf. Und warum außerhalb der Stadt? Zu der Zeit hatten Hirten keinen guten Stand. Ja, es war, ja, ich weiß nicht, ob sie bewusst rausgekickt wurden oder ob sich das so eingebürgert hat. Grundsätzlich wusste man, ein Hirte, der hat mit Tieren zu tun, mit Dreck. Und wenn irgendwie ein Schaf gerissen wird oder sonst was, geht's auch mal blutig zu. das ist nicht so rein. Wir halten mal ein bisschen Abstand, ja? Und in diese klassische Situation, ja, in diese Situation von, wo sich eine Gesellschaft trifft, die nicht so hoch angesehen ist, kommt Gottes Gegenwart. Oh, und ich sag euch, wenn wir die Bibel lesen, wir sehen das so oft. Wir sehen das so oft. Gott macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Er schickt seine Engel in diese Szenerie der Hirten und sagt, Freunde, ihr hört es als erstes. Heute wird der Messias geboren und die Geschichte bringt große, große Freude. Und das ist für mich immer wieder, wie immer, so ein tolles Beispiel, dass Gott ganz bewusst sagt, bei mir gibt's keine Unterschiede. Und er offenbart sich also diesen Hirten und sagt, das ist der Gott, geht hin und guckt. Geht hin, überzeugt euch, guckt. Hey, und eine Sache, da gebe ich euch als Tipp mit, wenn das Kind in einer Futterkrippe liegt, dann ist es das Richtige. Und die Hirten, ja, weiß nicht, ob sie noch ihren Tee halten konnten oder gezittert haben, als der Engel kam. Der hatte ja auch gesagt, fürchte dich nicht. Von daher glaube ich, da war erstmal eine größere Anspannung. Ja, und diese Anspannung, dieses Spektakel, was sie erlebt haben, haben sie nicht genommen und saßen zusammen und haben gesagt, boah, ey, Achim, Junge, spinne ich? Halluziniere ich? Und er sagt, ja, weiß ich auch nicht, ich habe das auch gesehen, aber ich glaube irgendwie, das Essen von heute Mittag war verdorben. Keine Ahnung, boah. Lass mal eine Nacht drüber schlafen und gucken, ob es morgen immer noch so wahr war. Nee, die Hirten haben gesagt, das ist Gott. Das ist Gottes Gegenwart. Das ist sein Reden. Und sie tun das, was wir alle tun sollten, wenn Gott redet. Das tun, was er gesagt hat. Das tun wir. Tun. Das sollten wir tun. Wenn Gott redet, tu, was er gesagt hat. Sie gehen also los. Und lassen ihre Herde zurück, warum auch immer, das ist eigentlich sehr untypisch. Sie gehen also, gehen in diesen Stall und auf einmal wird alles offenbar und wahr, was der Engel ihnen gesagt hat. Da liegt ein Kind gewickelt in einer Krippe. Und sie begreifen, dass das, was sie gehört haben, kein Hirngespinst war, sondern es war Gott. Und sie können nicht anders, als zu erzählen, wir sind Gott begegnet. Gott hat gesagt, und sie reden los. Das. Und alle Leute staunten, weil sie merkten, ey, das stimmt. Das hat Gott nicht nur geredet, sondern sie haben es gesehen. Und am krassesten finde ich Maria und Josef, die dieses Geheimnis der Jungfrauengeburt immer in ihrem Herzen hatten und nie wussten, ob das alles mit guten Dingen und ob das alles gut ausgeht. Ja, sie hatten in diesem Moment die Bestätigung. Sie hatten die Bestätigung, als die Hirten gekommen sind und gesagt haben, hier liegt ein Kind in der Krippe. Oh, wenn sich Gottes Wort bestätigt, dann ist es eines der schönsten Dinge, die passieren können, weil wir merken, dass Gott uns so nah und so persönlich ist, wie wir uns das manchmal nicht vorstellen können. Und dieses Bild um dieser Krippe herum, das ist kein Bild, wo die Hirten fehl am Platz waren. Wo die Hirten overdressed oder underdressed waren, wo sie sich nicht wussten, wie sie sich zu verhalten haben. Darf ich jetzt noch ein Champagner nehmen? Darf ich noch ein Kaviar essen? Nein, der Stall, dieser Ort mit der Krippe, wo Jesus Mensch wurde, ist ein Ort, den die Hirten sehr, sehr gut kannten. Der Stall, ein bekannter Ort, seine Herde, da kommt die Herde nachts immer rein, wir führen die Tiere in den Stall, da sind sie sicher, da muss ich mich nicht umziehen, bevor ich die Tiere reinbringe. Ja, da stinkt es vielleicht ein bisschen, da arbeitet man. Das war alles kein Problem, weil das war ihre Arbeit, das war ihr Lebensumfeld, das war ihre Realität. Der Stall war ihre Realität, ihr Lebensumfeld. Und Jesus selbst kommt nicht in irgendeinem Palast, auf irgendeinem goldenen Thron, auf irgendeiner goldenen Krippe reingefahren von Tesla oder Mercedes. Nein, er selbst kommt an den gefühlt niedrigsten Ort, für den man niemals gedacht hätte, dass das der Ort ist, wo der König der Juden ankommt. Und er begegnet den Hirten persönlich als Gott in ihrem Lebensumfeld. nah, ganz nah. Keine Tradition, kein weit weg, kein wo bist du vielleicht, kein ich brauch dich, aber ich höre dich nicht. Nein, Jesus selbst kommt in der Krippe im Lebensumfeld der Hirten zur Welt. Und ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft für heute Morgen. Ich glaube, diese Krippe ist nicht nur ein Fingerzeig auf das Wesen Gottes, sondern auch eine absolut herrliche Erklärung, was das Evangelium ist. Gott selbst als Jesus kommt auf diese Welt, um die Grenzen, um den Riss, um den Graben zwischen Mensch und Gott zu füllen, zu kitten. Keine Grenzen mehr. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14. Jesus sagt, ich komme und ich sterbe und dann vergebe ich dir deine Schuld. Stellvertretend für all die Sünde, die du in deinem Leben hast, sterbe ich, ich nehme es und wenn du mich annimmst, dann bekommst du ewiges Leben. Persönlich, auf Augenhöhe, aus der Krippe, aus dem Futtertrog, wo vielleicht einen Tag vorher noch eine Kuh draus gegessen hat. Aus dem Lebensumfeld der Hirten begegnet er den Hirten. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott heute noch dir und mir in unserem Lebensumfeld begegnet. Gott ist ein persönlicher Gott. Gott ist ein Gott, mit dem man Beziehung haben kann. Unser Gott ist der einzige Gott, der eine Heilsgewissheit verspricht, wenn du ihn annimmst. Unser Gott, ja, in unserer Religion sind wir die einzigen, die Gott liebender Vater nennen. Es gibt keine Religion, die da mitgehen kann. Liebender Vater, aber Vater. Gott ist es, dem die persönliche Beziehung zu dir wichtiger ist als alles andere. Und so kam er in ein Umfeld, mit dem keiner gerechnet hat. Er kam in ein Umfeld, woran niemals jemand gedacht hat. Und er kam, um Frieden zu bringen und Angst zu vertreiben. Die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Hier hört die Geschichte ja jetzt nicht auf. Natürlich gibt's die eine Seite, wir können weiterlesen, Lukas 3, 4, 5, 6 und die Werke Jesu Christi in seiner Zeit und auch seinen Impact, seinen Einfluss danach, das können wir weiterverfolgen, können die Bibel lesen, wir können kirchengeschichtlich weiterschauen, aber es gibt noch eine zweite Facette. Jeder von uns kann persönlich von Jesus erzählen. Jesus hat mit dir eine Geschichte geschrieben. Jesus möchte mit dir Geschichte schreiben. Jesus möchte, dass du ihn annimmst als souveränen Gott, der vergibt und der liebt. Und ich erinnere mich noch ganz genau an einen Moment, der mich so tief bewegt hat, dass ich ihn sofort mit dieser Geschichte in Einklang bringen musste. Ich war ungefähr 13 Jahre alt, als ich unterwegs war. Ich habe in der Zeit meinen besten Kumpel Philipp Klein kennengelernt, falls du das siehst, Passau, glaube ich zwar dich, aber Grüße gehen raus. Und er und seine Familie waren in einer Baptistengemeinde und wir beide wurden beste Kumpels. Ich habe viel bei ihnen übernachtet und so natürlich auch so halt mitgekriegt, wie Familie Klein ihr geistliches Leben gestaltet. Also ich habe kennengelernt, wie Mama und Papa da saßen, Bibel gelesen haben, wie für ein Essen gebetet wurde, etc., etc. Ich kam damit jetzt in Berührung, aber so wirklich neugierig war ich jetzt nicht. Natürlich kannte man das auch vorher, Beten, Bibel, Gesangsbücher, aber das hatte jetzt nichts mit meinem Lebensumfeld zu tun, nicht so wirklich. Und ich habe dann das alles kennengelernt und habe wieder ein Wochenende bei Philipp übernachtet und wir haben nachts einen Anruf bekommen, nachts um zwei vom Nachbarsjungen, der gesagt hat, hey, ich habe was Interessantes im Internet gefunden. Kommt mal vorbei, das müsst ihr euch mal angucken. Man wisst ja, mit 14 sollte man eigentlich schon um 10 im Bett sein, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall sind wir dann da hingegangen. Wir sind dort hingegangen und haben uns diese Bildergalerie angeguckt. Und ihr müsst euch vorstellen, das war sowas Banales. Ja, das war ein Pärchen, ist durch den Wald gegangen, Abenddämmerung, und er macht so ein Foto, und dann im Hintergrund siehst du so ein paar Schleier und so schemenhaft irgendwas Unsichtbares, und dann lädst du das hoch und sagst, wir haben Geister fotografiert. Wir haben Geister fotografiert. Sie gibt's wirklich. Und da waren wirklich viele, viele Bilder, die haben jetzt nichts mit mir gemacht. Aber in dieser Bilderreihe gab es ein Bild von einem Mädchen, was so ein bisschen über dem Boden schwebte. Ich würde behaupten, die war unter 12 Jahre alt und sehr, sehr krass bearbeitet mit Photoshop. Also ihr Gesicht war blutzerfetzt und unterlaufen, ihre Klamotten waren kaputt und sie hatte so einen krassen Blick drauf. Und ich sitze da also nachts um 2 und ich denke mir, diese Geisterbilder, was soll das? Und dann kommt auf einmal dieses Bild. Und ich sehe dieses Bild und es ist wie, als ob ein Schwert in mein Herz sticht. Und ich sehe das und ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Und ich denke mir, was auch immer hier jetzt passiert ist, ich habe Angst. Ich habe riesengroße Angst. Und ich gucke zu Philipp, ich sage, Philipp, Alter, wir müssen hier weg. Ich halte das nicht aus. Ich habe solche Angst, ich muss nach Hause. Und er so, hä, was ist mit dir? Ja, okay, ja, lass uns gehen. Wir ziehen uns also an, gehen raus. Es ist dann schon ungefähr so nachts um 3 Uhr, stockdunkel, keine Laternen auf dem Weg zu ihm nach Hause. Und ich merke beim Nachhausegehen, wie mich jemand verfolgt. Ich merke, jemand ist hinter mir. Jemand ist hinter mir und ich drehe mich um, aber ich sehe niemanden. Und ich versuche schneller zu werden, weil ich diesem Etwas hinter mir fliehen möchte. Und auf einmal merke ich, wie mir jemand auf die Schulter packt. Und mir packt jemand auf die Schulter und ich sehe, hey, Philipp ist eine Armlänge entfernt. Ich drehe mich um, kein Mensch ist da. Ich weiß aber, das ist gerade absolut real. Also werde ich immer schneller, immer schneller. Ich komme bei Philipp an, wir sind in seinem Zuhause und ich vor lauter Angst kann ich nicht mehr, als anzufangen zu weinen. Ich sage, Philipp, ich habe keinen Plan, was das war. Ich habe Angst. Ich habe tiefste Angst. Was ist hier los? Und das war das erste Mal, wo Philipp dann gesagt hat, ich bete für dich. Darf ich für dich beten? Meine erste persönliche Begegnung. Gott ist mir in meinem Umfeld begegnet. Und Philipp betete für mich und als er Amen gesagt hat, war es, als ob du eine Flasche den Korken aufmachst. Alles geht raus und es war ein Frieden da. Es war eine Ruhe da. Und aus dem Weinen wurde ein Lachen. Weil ich, so banal es klingt, aber ich habe mich gefreut, weil ich wusste, ich werde morgen wach sein. Ich werde nicht tot sein oder was auch immer. Das hat dann nochmal 1,5 Jahre gedauert, bis ich Jesus richtig kennengelernt habe. Aber diese Geschichte von dem Kind in der Krippe, was gekommen ist, um das Reich Gottes zu verbreiten, was das Reich des Friedens ist, der Versöhnung, des Heils, diese Geschichte hat mich neu an den ersten persönlichen Moment erinnert, als ich Gott erlebt habe. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, egal ob du Gott kennst oder nicht. Wenn du ihn kennst, Gott ist in dieser Weihnachtszeit da, um dir persönlich zu begegnen. Ja, vielleicht ist es schön, Weihnachten mit der Familie zusammenzusitzen. Vielleicht isst du seit 30 Jahren immer jeden Heiligabend Kartoffelsalat mit Bockwurst. Und es ist eine Tradition und du machst es gerne, es erinnert dich. Aber bleib nicht bei den Traditionen stehen. Bleib nicht bei der Futterkrippe. Schau hinein. Lass dieses Weihnachten nicht nur ein familiäres Fest, ein traditionelles Fest sein, sondern schau auf die persönliche Begegnung, die Gott mit dir haben möchte. Und wenn du hier bist und Gott noch nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, mach dich auf den Weg. Ich glaube, das hat einen Grund, warum du eingeschaltet hast. Und wenn du suchst, dann glaube ich, dass du Gott finden wirst. So wie die Hirten Jesus in ihrem Umfeld gefunden haben, so wirst du Gott da begegnen, wo du stehst. dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Lass dieses Weihnachten nicht an dir vorbeiziehen. Sei nicht wie der Hund, der nur auf den Finger guckt. Steh nicht vor der Krippe, sondern schau hinein und nimm die Krippe als Wegweiser für das Wesen Jesus Christus und seine persönliche Beziehung zu dir.